Da sind wir wieder mit einer neuen Folge vom Plattenkränzchen. Robert ist auch da.
Einen wunderschönen guten Abend, Tag, Mittag, Nachmittag.
Ja, wir melden uns aus einem kleinen Päuschen wieder. Das ist unter anderem dem geschuldet, dass erst ich 2 Wochen komplett umlag mit einer Erkältung. Dann warst du dran. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass die Boys von Arians mal bei uns vorbeikommen wollen. Die lagen jetzt aber auch mehrfach um. Also einer von uns musste immer den geplanten Termin absagen wegen der Erkältung. Und auch so war extrem viel los. Also ich komme gar nicht so richtig in der Weihnachtsstimmung an. Also wir nennen das hier heute Weihnachtsfolge, ist aber eine Anti-Weihnachtsfolge. Als ich gestern meinte, ja, lass doch mal ein bisschen über Weihnachten quatschen in der nächsten Folge, meintest du gleich, ja, aber ich bin doch voll der Grinch und ich halt leider auch.
Ja, ich weiß nicht. Ich kann dieser Jahreszeit irgendwie nicht so richtig was abgewinnen. Zum einen, weil offensichtlich alle krank werden und es nichts Gutes ist, wenn es draußen kalt ist. Aber auch, weil diese Weihnachtsstimmung, die ist dann doch ganz schön anstrengend. Und vor allem, weil es schon so sehr früh damit losgeht. Und wie du schon sagst, so jetzt ist es ein Tag davor, wo wir diese Sendung aufnehmen. Und ich habe nicht mal ansatzweise das Gefühl, dass es so auch nur in die Richtung Weihnachten gehen könnte.
Ja, das geht mir auch so, auch weil wir beide ja extrem viel Stress auch auf der Arbeit hatten die letzten Wochen noch. Ich habe auch eine Kollegin, Jule, ich liebe dich, aber die ist super im Weihnachtsfieber. Die erfüllt auch eine Strichliste, wie viele Menschen sie schon frohe Weihnachten gewünscht hat und ist die ganze Zeit so glücklich und happy. Und ich meinte auch neulich zu ihr, Jule, ich habe dich echt gern, aber ich würde dich gerade so gern in den Weihnachtsbaum schubsen. So, du warst ja auch auf einer 3-Tages-Weihnachtsfeier in Lissabon.
Oh ja. Das war auch sehr spaßig, aber hatte vom Gefühl natürlich auch wenig mit Weihnachten zu tun, weil einfach mal 17 Grad da waren. Wir konnten im T-Shirt durch die Stadt laufen und es war richtig sonnig, angenehm. In der Innenstadt hing auch so ein bisschen Weihnachtsdeko, wie man das so kennt, diese typischen Weihnachtssterne als große Lichter und irgendwelche Sternschnuppen aufgehängt über den Einkaufsstraßen. Aber das war natürlich nicht an, weil es einfach alles hell war die ganze Zeit. Und selbst nachts konntest du halt mit einer leichten Jacke draußen stehen. Das war dann auch nicht wirklich das, was man sich als Vorweihnachtsstimmung vorstellen würde. Auch wenn natürlich dann die Feierei uns so Spaß gemacht hat. Aber das war halt auch weniger Weihnachtsfeier als vielmehr so, wir ziehen uns an, als wären Weihnachten.
Vor allem kamst du auch völlig zerstört wieder.
Oh ja.
So 3 Tage wach warst du irgendwie.
Viel zu anstrengend alles, aber hat viel zu viel Spaß gemacht. Und ich möchte deshalb von jedem empfehlen, das ist so eine schöne Stadt. Alles auf ganz verschiedenen Höhenleveln. Da kann man irgendwie so ganz oben auf dem Hügel stehen, in die ganzen kleinen Gassen gucken und Knaller, wirklich. Also ich kann es nur jedem empfehlen.
Aber nicht in der Vorweihnachtszeit?
Na, ja doch. Wenn man keinen Bock auf Weihnachten hat, dann ja.
Ich hatte das auch letztes Jahr auf Malta. Da war es auch noch super warm. Ich glaube sogar über 20 Grad Anfang Dezember. Und dann auch überall die Weihnachtsdoko. Und in irgendeiner Stadt haben die auch so Schoko-Weihnachtsmänner verteilt. Und die sind halt extrem geschmolzen. Das war so sinnlos.
Ja, na, bei uns haben die keine Weihnachtsmänner verteilt, sondern auf der Straße an jeder Ecke und zu jeder Tageszeit, sogar morgens, Tee angeboten. Also nicht richtigen Tee, sondern sie haben halt Gras versucht zu verticken und das war offensichtlich Tee. Da wurdest du überall vor gewarnt und wirklich, egal wo du gewesen bist, waren diese Menschen dort und kamen dann vorbei und meinten, ey, wanna buy some? Und du denkst dir so, nee, will ich nicht. Es ist einfach 10 Uhr morgens und da drüben steht die Polizei in der Ecke, die das gar nicht interessiert. Aber war schon ein bisschen seltsam. Schlimmer als im Gördi, würde ich sagen.
Okay, das hat schon einiges zu bedeuten.
Ja, und es war Nebensaison, das muss man auch noch sagen. Ne? Und trotzdem super viele davon.
Krass. Ja, was war noch los die letzten Wochen? Ihr habt wieder ein bisschen geklimpert auf der Bühne.
Wir waren unterwegs in Köln und in Bremen und ich muss ja immer sagen, Bremen ist so das kleine Mit-Highlight aus dem ganzen Jahr. Also wenn wir wissen, dass wir in Bremen spielen, dann wissen wir auch, dass es sehr viel Freude bereiten wird, weil da viele Menschen hinkommen, die wirklich Bock auf die Musik haben und das 2 Abende in Folge.
Ihr habt da dieses Jahr auch relativ oft gespielt, ne?
Naja, nee, leider nicht. Wir sollten ja eigentlich relativ oft spielen, zum Beispiel auf der Priminale. Mussten die ja aber leider absagen, weil Graham ja gesundheitlich angeschlagen war.
Stimmt, da kam ganz früh morgens die Nachricht,
ja,
ich liege auf dem Küchenboden und kann nicht aufstehen.
Furchtbares Schicksal, aber hat sich jetzt ja wieder alles gebessert und deswegen konnten wir dann hinfahren. Und es war so schön wie eh und je. In Köln war es ein bisschen leerer tatsächlich, weil wir da auch noch nie gewesen sind vorher. Haben da aber im Blue Shell gespielt und das ist jetzt ein Shoutout an alle Musiker. Das Blue Shell ist so ein schöner Laden, wenn ihr euch davon mal so ein Bilder anguckt, einfach mal bei Google blaue Muschel eingeben auf Englisch, dann seht ihr, wie das Haus aussieht von außen. Das ist allein schon mal was, da kommt man gar nicht dran vorbei als Außenstehender. Und innen drin super nette Leute, super nettes Personal und ein schöner kleiner Club halt mit einer kleinen Bühne. Es hat sehr viel Freude bereitet da und alles in Blau getaucht, wie man vom Namen vielleicht ableiten kann. Und dann nach Bremen und Bremen war, wie gesagt, Gastfeld, mega Kneipe, super klein, mega Leute, ich kann es nicht anders beschreiben. Und sowohl die Leute, die dort arbeiten, die das organisieren, als auch das Publikum. Wir haben am ersten Abend da, sind überraschenderweise um 16 Uhr war Get-In für uns am ersten Tag. Rate, wann wir angekommen sind. Aus Köln sind wir losgefahren, wohlgemerkt, was schon ein Stück ist. Eigentlich sind es so 3 Stunden Fahrt circa. Und wir sind dann aus Köln losgefahren um ja so 11.30 Uhr circa.
Na, wenn ich euch, also wie ich euch kenne, werdet ihr dann wahrscheinlich 18 Uhr oder so angekommen sein. Also super spät.
Fast. Wir sind Punkt 16 Uhr vorgefahren und haben den Motor ausgestellt. Punkt 16 Uhr. In genau dem Moment, als Torben, der eine Organisator von dem Ganzen, rausgekommen ist und uns anrufen wollte, wo wir sind. Genau in dem Moment fahren wir vor und machen die Tür auf. Das war sehr, sehr schön. Aber ja, also mega nette Leute. Und der hat uns dann am Abend dann noch einen Kicker rangeholt. Der macht nämlich im Norden solche Kickerturniere, die er organisiert, und hat uns dann so einen 3.000-Euro-Tisch dort hingestellt. Und dann haben wir die halbe Nacht gespielt und am zweiten Tag dann nochmal das zweite Konzert. Sehr aufregend.
Und gibt's irgendeine schöne Story, die du mit uns teilen möchtest?
Davon gibt's immer welche. Aber also ich fand, diese Kicker-Story war schon herzallerliebst, weil das einfach nur durch so einen kleinen Scherz angefangen hatte. Graham hat dann irgendwie rumprosaunt, dass ich auch kickern kann, was zu teilen stimmt. Ich habe das sehr lange nicht mehr gemacht. Und dann hat er gesagt, ja doch, der kann das total. Und wenn du dem sagst, dass du einen Kicker hier hast, dann wird er auf jeden Fall Bock haben. Und dann kam Torben zu mir und meinte das so. Und ich meinte, ah, okay, ja, aber ich weiß halt nicht, ne, weil ich bin ja nicht so der Mega-Pro, und wenn jemand Turniere veranstaltet, dann ist er halt ein Super-Pro. Und dann will ich mich natürlich auch nicht abziehen lassen. Und dann hat Graham uns aber gezwungen und dann hat der Torben den geholt und dann ging es den ganzen Abend so weiter, inklusive Schnäpse, die ganze Zeit.
Und hast du auch mal gewonnen?
Tatsächlich sehr oft, ja.
Und der Verlierer musste immer trinken?
Ja, nee, das musste man nicht, sondern es gibt da so eine absurde Regel in Bremen, dass derjenige, der zu null gewinnt, einen Schnaps trinken muss. Obwohl das ja eigentlich andersrum sein sollte. Auch der zu null gewinnt, muss unter den Tisch durchkriechen zum Beispiel. Und ich kenne das eigentlich so rum, dass der verliert es machen muss als kleine Entehrung. Aber die machen das, um den Sieger, der sich so krass in den Vordergrund stellt, ein bisschen so einen Dämpfer zu geben. Ne?
Das ist dir mehrfach passiert?
Ja, aber wir mussten es nicht machen.
Oh, langweilig.
Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Weil auch die anderen, Torben und seine Freundin, die waren halt beide super krass an dem Tisch. Und das hat halt einfach sehr viel Spaß gemacht, weil wir so ausgeglichen waren als Mannschaften. Und da mal was anderes zu haben und mal Zeit zu haben, sowas machen zu können, ist halt so viel wert. Weil in Köln war es das Gleiche. Dann bist du dann nach dem Auftritt direkt irgendwie wieder im Einladen gewesen. Musstest dann zum Hostel fahren, da haben wir übernachtet. Und sind am nächsten Tag gleich wieder losgedüst. Das heißt, du hast gar nicht die Zeit, irgendwas zu unternehmen. Und wenn du dann 2 Abende in Folge in der gleichen Stadt spielst, heißt das, du hast auch 2 Abende in der gleichen Stadt, die du auf den Kopf hauen kannst. Was natürlich auch mega ist, ne?
Ja, das ist cool. Und weil ich finde es auch cool, das erzählst du ja auch jedes Mal, dass es auch an beiden Abenden immer voll ist.
Ja.
Und dass sich auch Leute, die euch am ersten Abend gesehen haben, auch nochmal Tickets für den zweiten Abend kaufen. Das ist mega cool.
Ja, das ist diesmal auch passiert. Am ersten Abend war es zwar nicht super voll, weil Werder Bremen gespielt hat und dann noch 2 riesige Konzerte in der Stadt waren. Aber der zweite Abend war dann wieder entsprechend sehr gut gefüllt. Und das ist das Schöne, wenn dann die Leute wirklich am ersten Abend zu dir kommen und sagen, sag mal, habt ihr noch eine Karte für morgen? Und du denkst dir, ja, gerne, bitte.
Ja, ansonsten waren nicht so viele Konzerte für uns in den letzten Wochen. Ich war ganz spontan bei den Kites im Badehaus. Die habe ich ja mal auf dem Reeperbahn-Festival entdeckt. Und danach wurden die auch mega gehypt. Ich mochte die auch mal ganz gerne, auch wenn es so super fröhlicher Indie-Pop ist. Du hast mir auch eine Nachricht geschrieben. Schreib mal, wie fröhlich es gerade ist.
Ja.
ich finde es irgendwie nicht so cool, in was für eine Richtung sich das entwickelt. Die haben jetzt sehr viel Trap-Elemente mit drin und hatten auch einen ganz merkwürdigen Support-Act. Das war so ein Trap-DJ. Das ist ja so gar nicht meins. Hm. Ja, war ein interessanter Abend. Und dann waren wir noch bei The War on Drugs in der Verti Music Hall zum ersten Mal.
Großartig.
Und die Location angeschaut. Ich habe danach gesagt, ich möchte da nicht nochmal hingehen. Was war so dein Gefühl?
Also leider bestand die Enttäuschung aus zwei Teilen. Das war zum einen das Konzert selber und die Band und dann auch die Verti Music Hall. Music Hall. Ich kriege das irgendwie nicht hin, bei Verti muss ich immer so an Vertigo denken. Und wenn ich das Ego hinten weglasse, dann muss ich auch das C von Music weglassen. Das ist total bekloppt. Die Verti Music Hall. Ist nicht mein Fall. Das war total Flughafenatmosphäre, war so eine Sicherheitskontrolle, wo du wirklich abgetastet wirst, bis in den Schritt.
Ja, und du musstest halt durch so ein Ding durchlaufen. Ich weiß nicht, durch so einen Scanner.
Richtig. Und so richtig krass. Und dann auch auf den ersten 20 Metern in der Eingangshalle steht da die Polizei. Und du denkst dir, what the fuck, was passiert hier?
Ja, und ich hatte auch das Gefühl, als wir hochgegangen sind, dass wir jetzt irgendwie ins Theater oder ins Kino gehen. Es war alles so steril, aber so gekünstelt auf Fabrikstyle gemacht. Also mit so Betonwänden, sage ich jetzt mal.
Ich muss sagen, optisch fand ich sie sogar noch ganz schön. Also dieses Dunkle und dass sie es halt nicht so auf den Prunk gemacht haben, sondern halt eher industriell, aber gestelzt war es halt. Also wie du schon gesagt hast, so, das war alles super gekünstelt.
Und so auf Hochglanz.
Genau, also zumindest der Eingangsbereich, dann die Kassen. Original, wenn ihr mal an diesem Kino wart mit der blauen Schrift und dem gelben Stern, nee, andersrum, gelbe Schrift und blauer Stern, da wisst ihr, wie das aussieht in der Verti Music Hall. Das ist genau das gleiche. Ein riesiges langer Tresen, so auf amerikanisch getrimmt.
Na, da wie bei McDonald's.
Genau, so Popcorn, Brezeln gab es und
Nachos.
Ja, so richtig bescheuert, weil wir so eine Scheiße haben auf dem Konzert.
Und oben waren ja so diese Fernseher, wo die ganze Zeit die Angebote durchliefen, welche Bundles du dir kaufen kannst.
Ja, richtig Werbeveranstaltung. Ich habe mir schon gewundert, dass während des Konzerts sich keiner durchgequetscht hat mit so einem riesigen Tablett voller Brezeln.
Und Bier für 6 € oder so, ne?
Oh Gott, ja. Richtig teuer. Naja, das zum einen, aber wenn man dann drin war in der Halle, die hat so eine absurde Größe. Die ist super hoch, also mit 3 Etagen tatsächlich, also Erdgeschoss, erstes Obergeschoss und zweites Obergeschoss, also Tribünen. Und dadurch halt viel Platz, um die Bühne auch nach oben zu nutzen, was dann auch The War on Drugs zum Beispiel gemacht haben. Die haben so eine Installation gehabt, dass knapp über der Bühne so ein Lichtstreifen langgezogen wurde und dann auf verschiedenen Ebenen hingen noch so ein paar Spots, die dann nach unten geleuchtet haben.
Das Licht fand ich aber mega geil.
Damit haben sie viel Gutes gemacht, ja. Das war auch das, was mir an dem Abend irgendwie am meisten gegeben hat. Und ich habe keine Fotos gemacht von der Band, sondern immer nur von den Lichtmomenten, weil mich das am meisten interessiert hat. Aber das war auch das, was es dann so schwierig gemacht hat, finde ich. Dadurch, dass dieser Raum so super hoch war, kam auch kein Gefühl davon auf, dass du irgendwie in einem Club gewesen wärst, wo du einen Bezug auch zu dieser Bühne hast, sondern es wirkte total wie Festival letzte Reihe. Und das, obwohl wir 20 Meter von der Bühne wegstanden. Und das hat sich, also die Lautstärke war relativ gedämpft, fand ich. Das war nicht super laut. Und die Leute waren dadurch auch viel zu gut zu verstehen. Also unsere Nachbarn im Publikum, das ist auch schlimm, dass wir immer über solche Nachbarn bei uns dann irgendwie uns unterhalten müssen, aber die waren auch wieder so krass laut. Der eine hat mega cool mitgesungen, kann man nichts sagen. Aber
er hat halt wirklich komplett die kompletten Songs mitgesungen und ich habe ihn mehr gehört als den Sänger.
Genau, und das ist nämlich dann der Fehler von der Halle, dass es dann zu leise und zu gedämmt ist und du das Gefühl hast, alle sind irgendwie gezwungen happy, weil sie es gerade sein müssen, weil sie 30 € für die Karte bezahlt haben und jetzt müssen sie auch Spaß haben.
Das fand ich aber gar nicht. Also ich fand die Menschen, die hatten gar nicht so viel Spaß. Also es kam ja eher keine Stimmung auf. Also für mich, also ich kam auch so gar nicht in den Flow irgendwie.
Aber was ist denn dein Gefühl gewesen? Also zum Beispiel der Vergleichswert Columbia-Halle. Von der Größe her kommt es ungefähr hin. Na, wobei, nee, eigentlich die Columbia-Halle war so die Hälfte von dem, was der Raum war. Und wie würdest du es vergleichen?
Naja, Columbia-Halle ist halt eine ganz andere Atmosphäre. Das ist für mich eher so ein schöner Rockschuppen auch, wo wir halt schon total viele geile Konzerte erlebt haben. Und ich habe eben schon gesagt, das war mir viel zu sehr auf Hochglanz. Und also man hatte gar nicht das Gefühl, dass man auf ein Konzert geht. Ich habe das auch mal, wenn wir ins Tempodrom gehen, da ist ja auch der Einlass so mega anstrengend. Also du stehst ewig an, dann darfst du da auch wieder irgendwie nichts mit reinnehmen. Selbst wenn du, Marvin hatte das ja mal, dass er einen Jutebeutel dabei hatte, den er abgeben sollte, nachdem wir schon ewig anstanden. Und er meinte, Jan, was ist, wenn ich den komplett leer mache und meine Jacke stopfe? Nee, musst du abgeben. Also so einen Stress haben wir da irgendwie jedes Mal, wo man auch total abgenervt reinkommt und gar nicht so in Stimmung kommt. Und das hatte ich jetzt in der Halle auch, dass ich einfach dadurch schon gar nicht in die Stimmung kam. Sonst kommst du irgendwie in Musik und Frieden, da stehen dann draußen schon ein paar coole Leute rum und rauchen noch und alles ist zugekleistert mit Postern und dann gehst du rein und es ist halt alles dunkel und dreckig und das ist halt eher so mein Ding, wo ich...
Allein schon der Klobereich, ja, das sah wie aus wie in einem Hotel irgendwie. Und vielleicht ist es auch was, also das habe ich dann auch überlegt, vielleicht war es auch einfach die falsche Band. Ich meine, The War on Drugs, wie gesagt, waren jetzt auch super langweilig. Sorry, wenn ich das sage, aber sie waren stinklangweilig. Nach dem 5. Song hast du alles gehört von dem ganzen Konzert. Und vielleicht war das auch der Grund. Wenn ich mir dann zum Beispiel eine Band vorstelle wie Foals, wo der Sänger übelst ausrastet und mega die Show macht, mit reingeht ins Publikum und da meinetwegen crowdsurft oder whatever, da sind ja auch dann solche Balkons gewesen. Da, wenn ich mir vorstelle, dass er vom 2. runterspringt oder so, Gott. Solche Sachen, das kann dann vielleicht auch geil sein, aber dann brauchst du halt auch ein Publikum, das da drin ausrastet, um diesen Platz zu nutzen.
Ja, ich weiß nicht genau. Weil ich fand auch, dass die Band, die ja auch relativ viele Mitglieder sind, total untergegangen sind auf der Bühne. Hattest du nicht das Gefühl?
Naja, ich finde, sie haben halt viel versucht, das auszugleichen mit dem Licht. Also dass dann, je nachdem, wer jetzt gerade in dem Song die Oberhand hatte, ob es der Gitarrist war mit seinem Solo oder der Sänger, haben sie immer versucht, die Spots dann so auszurichten, dass es derjenige war, der im Fokus stand. Aber ausgefüllt haben sie es nicht, weil sie ja auch so eine Band sind, die halt sich überhaupt nicht bewegen und dadurch natürlich auch so eine krasse Lichtshow brauchen, weil sonst passiert einfach gar nichts. Aber was ich mir geil drin vorstellen könnte, wäre so ein Konzert von, weiß ich nicht, Kylie Minogue oder Taylor Swift.
War so klar, dass du wieder Taylor Swift nennst, du kleiner Fanboy.
Die muss da irgendwie mit rein, natürlich.
Ja gut, die spielen ja sonst auch in solchen, also in der Mercedes-Benz-Arena zum Beispiel. Das ist ja auch alles so auf Hochglanz und so ein bisschen Stadionatmosphäre.
Naja, das ganze Gelände da ist jedenfalls sehr skurril. Als wir da hingefahren sind, war ich auch schwer schockiert, weil ich habe diese ganze Area da noch gar nicht gesehen mit dieser neuen Shopping Mall.
Ich war auch so überrascht über diese Fressmeile.
Ja, ja, da auch also so Modeläden und sowas direkt daneben gebaut. Das ist wie eine richtige kleine Promenade so.
Ja, und auch so gefühlt aus dem Nichts entstanden. Also auch als ich ein paar Tage vorher bei Kites war, da habe ich dann schon von der Warschauer Brücke das gesehen, dass da plötzlich diese Mall jetzt steht. Aber ja, diese ganze Promenade, das hat mich so überrascht, weil wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Das hat lustigerweise ein Arbeitskollege von mir auch neulich gesagt, genau das Gleiche.
Ja, und das ist so, weiß nicht, wenn man dann da drin ist in dem Viertel, dann kann man sich damit abfinden, wie sich das anfühlt, weil es so modern ist und es wirkt in sich alles schon so neu und natürlich zusammenpassend. Aber wenn man dann die Straße runtergeht in Richtung Eastside Gallery, dann denkt man sich plötzlich, okay, das ist irgendwie falsch, das passt hier irgendwie nicht hin.
Ja, das ist irgendwie merkwürdig. Also das ist genau das, was ich meinte, dass man eben nicht das Gefühl hat, zu einem Konzert zu gehen. Aber ich glaube, wir haben jetzt genug über diese arme kleine Halle gehatet und kommen jetzt mal zu unserem schönen Weihnachtsthema.
Oh ja, was ist es denn?
Ja, ich wollte mal anfangen mit Weihnachtssongs. Die hassen wir ja abgrundtief.
In der Tat.
Ich habe gestern früh, kleine Anekdote, ich habe gestern früh Flux FM gehört. Das ist ja so mein Lieblingsradiosender. Und dann spielten sie All I Want for Christmas is You und das ist ja schon echt so mein Hass-Song. Und ich habe das im Bad gehört und mit einmal hörte ich die Radiomoderatorin sagen, ja, so, jetzt kommt bla 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 mit All I Want for Christmas is You, denn in der nächsten Stunde spielen wir nur noch diesen Song von den verschiedensten Interpreten in unterschiedlichsten Versionen.
Oh mein Gott.
Eine Stunde lang.
Das ist furchtbar.
Das hat mich so aggressiv gemacht, das kann ich gar nicht beschreiben.
Ja.
So aggressiv habe ich das gemacht. Nee, aber ich war tatsächlich dieses Jahr mal wieder Beauftragter der Weihnachtsplaylist für unsere Weihnachtsfeier von der Agentur. Das ist ja immer, wenn was mit Musik ist, dann kommen die Male zu mir. Und ich habe mir geschworen, ich mache eine Weihnachtsplaylist nur mit coolen Songs. Und nicht mit Last Christmas auf gar keinen Fall und All I Want for You's Christmas kommt da auf gar keinen Fall rein. Jetzt muss ich mal kurz die Playlist suchen.
Ich bin mal gespannt. Ich kann in der Zwischenzeit schon mal erzählen, wir haben am Freitag jetzt, also vor, ne, quasi in der letzten Arbeitswoche vor Weihnachten, auch ein bisschen Musik von so einer Weihnachtsplaylist laufen gehabt und da drin waren allein schon dreimal Wham mit Last Christmas. Und da dachte ich mir auch, warum macht man eine Playlist, wo man so oft den gleichen Song mit reinschmeißt, nur aus Prinzip? Und das ist das Schlimme, dass einem Weihnachten sowas auch einfach ganz ruiniert, weil man wird überflutet mit den Klassikern, denselben Songs over and
jedes
over again.
Jedes Jahr. Es hat jedes Jahr das Gleiche. Das verstehe ich auch nicht, dass man nicht mal so neue, coole Songs etablieren kann. Also wenn ich schon den Anfang von Last Christmas höre, könnte ich kotzen.
Aber kennst du irgendeine Band zum Beispiel, die heutzutage noch Weihnachtssongs schreibt? Es sei denn, es ist sowas wie die Toten Hosen mit dem nächsten Weltrettungssong für Christmas.
Dazu habe ich zwei Punkte. Erstens, ich habe hier auch ein paar Songs drin von Bands, die es heute gibt. Zum Beispiel von Jennifer Rostock, die hat einen Song Glühwein gemacht. Da habe ich für meinen lieben Kollegen Benny mit reingepackt. Und dann ist es aber auch so, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, wollte ich später mit dir diskutieren, können wir aber sehr gern jetzt schon machen, dass ja auch aktuelle Bands diese Klassiker nochmal covern. Also irgendwie Bastille haben, ich glaube sogar auch All I Want for Christmas Is You oder so, gecovert und London Grammar haben ein paar Sachen gecovert. Also, dass diese Bands dann auch immer so einen Weihnachtssong jedes Jahr rausbringen, nur weil Weihnachten ist. Hm. Was sagst du dazu?
Das geht dann wahrscheinlich vollkommen an mir vorbei, weil ich das gar nicht auf dem Schirm habe, dass Bands das machen. Ich weiß zwar zum Beispiel, dass Bastille sowas tun würden, weil sie halt auch Cover machen, aber also andere Bands, das kriege ich dann gar nicht mit, irgendwie, weil ich nicht davon ausgehe, dass sowas passiert und das mich vielleicht auch gar nicht interessiert, weil es eben ein Weihnachtssong ist.
Also ich habe von sehr, sehr vielen Bands Weihnachtssongs gefunden aus den letzten Jahren wirklich, wo du es wahrscheinlich auch nicht erwarten würdest. Darum gehe ich gleich mal die Playlist mit dir durch. Aber ich habe auch viele Cover einfach gefunden. Oder einige, die machen ja auch extra so ein Weihnachts-Special-Album, nur damit sich Weihnachten nochmal so richtig schön gut verkauft. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also weil gerade London Grammar ist eine von mir sehr geschätzte Band. Und dann hauen die da so Weihnachtscover raus.
Ja, vielleicht haben sie auch einfach Bock, dass die Leute mal was anderes hören können. Was ja auch ein schöner Anspruch wäre, zu
aber
sagen,
bei
hey,
denen waren's ja
scheiß
Cover.
Auf Wham, wir machen mal was Eigenes. Also ne, machen eigene Versionen,
ja, okay.
Damit man nicht immer wieder den gleichen Rotz hören muss jedes Jahr.
Ja gut.
Aber ich glaube, wahrscheinlich kommt das nicht daher, sondern es wird wahrscheinlich ein Label sein, das sagt, ey, jetzt ist doch Weihnachten. Da kann man doch einen guten Taler verdienen. Mach doch mal so eine Platte. Und dann sagen die, okay, na gut.
So, kommen wir zur Playlist. Ich habe hier zum Beispiel von den Fleet Foxes White Winter Hymnal.
Ja.
Kennst
sagt
du nämlich
mir zum Beispiel gar
nicht.
Nichts.
Genau.
Ja.
Ist aber ein echt cooler Song, der halt nicht so weihnachtsmäßig ist. Tatsächlich haben Queen auch einen Weihnachtssong gemacht. Thank God It's Christmas.
Okay, den kennt man ja.
So, dann habe ich auch einen von Run DMC gefunden für meine ganzen lieben Hip-Hop-Freunde. Christmas in Hollis.
Ja, sagt man nicht.
So, ich habe ja auch einen von Hertz zum Beispiel drin oder von Feist. Also die haben auch mal einen gemacht.
Feist. Sorry, das ist auch nicht meine Musik.
Ja, aber anderen Menschen gefällt das vielleicht.
Das stimmt.
Dann haben wir auch vor ein paar Jahren The Killers, Don't Shoot Me Santa gemacht. Den finde ich auch ganz cool. Ich habe ja auch LCD Sound System drin mit Christmas Will Break Your Heart. Leonard Cohen mit Winter Lady ist aber auch eigentlich ein Klassiker.
Ja.
Den kennt man. Oder Coldplay haben auch Christmas Lights gemacht. Kennst du vielleicht auch.
Ja, bei Coldplay, da erwartet man das auch wiederum so ein bisschen, finde ich. Und U2 zum Beispiel würde auch super passen.
Ich habe ja auch für meine Pop-Freunde von Destiny's Child, Days of Christmas reingemacht. Oder auch von Ariana Grande, wird die so ausgesprochen?
Weiß man nicht so genau.
Ich weiß es
Ariana
auch nicht.
Grande.
I don't know. Die hat auch einen Song gemacht. Oder Kylie Minogue hat auch Santa Baby gemacht. Aber ich glaube, die hat sogar ein Weihnachtsalbum gemacht. Snow Patrol haben auch was gemacht. When I Get Home for Christmas. Auch nett. Oder die Ramones. Jennifer Rostock habe ich eben schon genannt. Oh, hier ist auch Pearl Jam.
Ja, passt auch, ja.
Let Me Sleep, It's Christmas Time.
Ja, ich meine, das sind halt alles so Songs, das ist cool, wenn man das mal dann hört an so einem Abend und dann subtil feststellt, ach guck mal, da geht's ja irgendwie auch um Weihnachten, um das Thema. Aber die meisten wollen halt sich durch solche Klassiker wahrscheinlich in so einen Rausch verfallen lassen, dass sie dann sich daran erinnern, wie toll das doch letztes Jahr war. Und dann muss man das wiederholen und in den ganzen Einkaufszentren lösen genau diese Songs, diese Assoziationen aus mit Kaufen und ne, weil du bist schon als Kind damit groß geworden, kommt der McDonald's Truck, der Coca-Cola-Truck an deiner Tür vorbei. So eine Sachen. Und das sind alles, glaube ich, einfach nur kommerzielle Dinger. So, und wenn so eine Band wie London Grammar so einen Song rausbringt oder ein Album rausbringt, ja, geht halt ums Geld.
Ja, aber das ist eben das, was ich an Weihnachten nicht mag. Also alle sind so gekünstelt happy und Fest der Liebe, bla bla bla. Und dann wird irgendwie so viel Schrott gekauft an Geschenken auch, weil viele auch eher so Last Minute kaufen. Es wird unheimlich viel Müll produziert, es werden wahnsinnig viele Tiere gegessen. Ich thematisiere das ja eigentlich bei mir auf meinen Kanälen nicht so, aber wir beide ernähren uns ja vegetarisch und auch viel vegan. Ich mache dieses Jahr auch mit meiner Mama veganes Weihnachten, darüber freue ich mich extrem.
Ja, meine Mutti hat jetzt auch schon den Punkt erreicht, dass sie gesagt hat, hey, ich habe übrigens ganz viel Vegetarisches gekauft für dich. Finde ich gut. Und jetzt, sie hat mir dann zum Beispiel auch geschrieben, kauf keine Geschenke, wir werden dir auch nichts schenken. Und das finde ich dann auch wieder geil, dass man irgendwie was anderes in den Mittelpunkt rückt, als nur dieses pure Schenken, weißt du?
Ja, ich habe auch dieses Jahr also sehr viele selbstgebastelte Geschenke. Ich mache das halt viel für meine Mama. So, ihr ist es wichtig und schön, also dann kann man mal was zurückgeben nach all den Jahren. Ich habe viel gebastelt und verpackt das auch alles immer nachhaltig, weil mich das so wahnsinnig macht. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich nehme immer einen Faden ab. Du hast vor ein paar Tagen bei Instagram so einen Post gemacht, in dem du gesagt hast, du distanzierst dich ein bisschen von diesem ganzen, ja, ne, das, was wir eben beschrieben haben mit dem Weihnachtsgeschäft, das quasi aus Blogger-Sicht. Erklär das doch mal ein bisschen.
Ja, das ging ja jetzt nicht nur um Weihnachten. Also
generell. Ja, meine ich ja. Nur als Vergleich. Das passt gerade so ein bisschen in diesen Hater-Flow, den du gerade hast.
Du hast halt auch einen ganz schönen Hater-Flow. Das ist halt echt voll die Grinch-Sendung hier. Nee, ich glaube, das geht vielen so und das haben auch schon mehrere Blogger thematisiert, obwohl ich mich jetzt gar nicht mehr so richtig als Blogger bezeichnen würde. Ich habe ja nur einen Musikblog und passt damit nicht so in diese ganze Fashion-Blogger, Lifestyle-Blogger, Beauty-Blogger-Riege. Und auf dem Blog passiert ja auch nicht mehr so viel, weil es einfach nicht mehr so zeitgemäß ist. Man sieht ja, dass die Leserzahlen zurückgehen. Darum haben wir ja mit dem Podcast angefangen, was bei euch viel besser ankommt und euch viel besser gefällt.
Wenn wir ihn denn aufnehmen.
Wenn wir ihn aufnehmen. Oh Mann. Ja, wir machen das jetzt aber wieder regelmäßig. Also nächste Woche gibt es auch eine Folge mit unserem Jahresrückblick für Silvester. Genau, Instagram. Ja, es ist halt, ich mache das ja auch beruflich jetzt seit über 3 Jahren und habe damit also tagtäglich zu tun. Und auch wenn ich Menschen kennenlerne, das haben wir, glaube ich, auch in der letzten Sendung thematisiert, dann ist das immer ein Thema. Wenn die fragen, was machst du beruflich? Du sagst, ja, ich bin der Social Media Manager, eine Werbeagentur. Dann kommen immer Fragen, oh, wie kann ich mein Instagram-Game aufbessern? Oder wie kann ich das machen als Café? Oder wie kann ich das machen als Band? Das heißt, du hast davon nie Ruhe. So, und dann mache ich das auch noch in meiner Freizeit mit dem Blog oder diesem ganzen Instagram-Thema. Und ich bin immer sehr, sehr ehrgeizig. Und nun ist es ja so, dass Instagram von Facebook aufgekauft wurde und das alles jetzt gerade nicht mehr so viel Spaß macht, weil es da jetzt einfach auch diesen Algorithmus gibt. Und ich sehe es einfach nicht ein, für meine Sachen zu bezahlen.
Den Algorithmus gab es ja aber schon eine ganze Weile, muss man fairerweise dazu sagen. Also,
nee, erst nachdem sie von Facebook gekauft worden sind.
Genau, aber ja, jetzt schon doch auch eher lange Zeit. Also ich erinnere mich daran, es gab mal eine Phase, wo man die Posts irgendwie in chronologischer Reihenfolge angezeigt bekommen hat, dann ging es langsam los mit irgendwie Wichtigkeit oder Relevanz. Und das war dann, glaube ich, die Zeit, wo es angefangen hat, so hardcore zu werden, dass man wirklich dazu gezwungen wurde, zu bezahlen. So gefühlt.
Ja, also es wird immer schlimmer, weil an dem Algorithmus wird ja auch immer mehr geschraubt. Und es gibt ja auch so viele Tipps, was man machen kann, um den ein bisschen auszutricksen.
Ja, ja. Und ich erinnere mich dran, es gab mal Zeiten, da hast du gesagt, so, hey, der Instagram-Algorithmus hat sich schon wieder ein bisschen verändert, so, und hast mir dann davon erzählt, wo ich dachte, hä, was für ein Scheiß.
Genau, und ich mache das halt alles und stecke da wahnsinnig viel Energie rein und achte auch drauf, dass ich nur guten Content und für euch interessanten Content teile. Und steckt da einfach wahnsinnig viel Zeit und Energie rein. Und das, was für mich am Ende rauskommt, ist dann einfach frustrierend. Und das geht super, super vielen Leuten so. Ich meine, ich habe jetzt fast 15.000 Follower und meine Posts werden irgendwie von, keine Ahnung, 2.000 Leuten gesehen. Und das kann es ja am Ende nicht sein. Also, dass nicht mal meine Follower meine Posts sehen. Und jetzt habe ich auch, also irgendwie hat mich das alles so krass genervt und ich habe ein paar Tage nichts gepostet und es ist super befreiend. Und ich habe auch super viele Leute entfolgt, weil ich einfach mal alles aufräumen musste und mir das alles zu viel ist, was mir da jeden Tag angezeigt wird. Und habe jetzt auch so viele Follower verloren. Das ist immer so geil, wenn du wem entfolgst, dass der dir dann auch entfolgt. Oder Leute, die ja nur folgen, damit du zurückfolgst und dann entfolgen sie dir wieder.
Ja.
Das ist halt so ein Kindergarten. Also es macht einfach keinen Spaß mehr. Und es war früher mal eine richtig geile Community. Ist es natürlich auch immer noch. Ich habe dadurch echt tolle Menschen kennengelernt, auch im realen Leben oder auch Menschen, mit denen ich schon seit 3-4 Jahren bei Instagram immer mal wieder schreibe, dass man die jetzt mal trifft. Und das finde ich super, super toll, dass man da auch so zusammenkommt und das ja auch das einzige Medium ist online, was sich so auf diesen visuellen Aspekt irgendwie konzentriert. Und vor allem, was ich auch interessant fand, ich habe gestern auf der Zugfahrt den Podcast Hotel Matze mit Benjamin von Stuckrad-Barre gehört. Und die haben sich auch über Instagram unterhalten und ich fand das so interessant, was er gesagt hat, weil er meinte, ja, Facebook ist immer so negativ und das hat ihn irgendwann so krank gemacht oder er hatte einfach keinen Bock mehr drauf, weil da einfach immer so viele Trolle sind, die sich ja einfach nur rumtreiben, um sich zu beschweren. So, und auf Instagram, da kriegst du halt ein Herz oder ein, oh, schönes Bild. Also es ist alles so positiv und da gibt es wenig von negative
Bots.
Sachen.
Automatisch generierte ja. Kommentare von Bots.
Nein, aber von echten Menschen. Es ist immer eher positiver und er nimmt es auch so wahr, dass auf Instagram nicht so viele Nazis unterwegs sind.
Ja, also tatsächlich, das habe ich auch bisher selten gesehen, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass du solchen Leuten eher nicht folgst. Also, weiß nicht, bei Facebook wird dir ja auch Scheiße angezeigt, die dich überhaupt nicht interessiert. Aus irgendwelchen Gruppen und Kommentare von irgendwelchen bekloppten Menschen, die, weiß nicht, dann ihre politische Meinung da äußern müssen unter einem Beitrag von der ARD und sagen, Lügenpresse. So, das ja, hast du bei Instagram halt nicht.
Aber bei Insta...
Also schon auch in den Kommentaren zum Beispiel, wenn du jetzt mal da gucken würdest, aber ich glaube, das nimmt man halt nicht wahr.
Aber bei Insta hast du ja auch diesen Entdeckenmodus und da ist mir sowas auch noch nicht untergekommen.
Ich glaube, ich habe mir den heute das allererste Mal für 5 Minuten gegeben und sofort wieder aufgehört, weil da nur Scheiße kam.
Echt?
Und
also bei mir sind da auch coole Sachen dabei. Also manchmal auch Sachen, wo ich mir denke, warum zur Hölle wird mir das jetzt vorgeschlagen?
Ja, aber sind das so... fremde Posts oder von fremden Leuten, so, ne?
Ja.
Das interessiert mich gar nicht. Ich will das gar nicht sehen, was die machen oder so. Ich weiß nicht. Entweder will ich Menschen sehen, die was können oder die meine Freunde sind, die irgendwas machen. Aber wenn das fremde Leute sind, die dann schreiben, oh, ich war heute irgendwie, weiß nicht, um 11.30 Uhr mit meinem Hund bei Real einkaufen, das ist mir so, pff, okay.
Ja, aber es ist ja eigentlich an deinen Interessen generiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel total viele Bands like oder irgendwelche Yoga-Posts oder so, dann wird mir das im Entdeckenmodus angezeigt. Also
Ja, bei mir ist da alles voller irgendwelche Tattoo-Menschen, aber will ich halt auch nicht sehen. Also ich gucke mir das halt auch nicht an, weil ich mir denke, geil, heute mal eine Stunde Tattoos angucken, sondern...
Inspiration.
Ja, weiß ich nicht. Also da gibt es dann andere Sachen, irgendwelche Fotografen. Aber das wieder auch. Ich habe dann mal einen Fotografen hinzugefügt. Miko Lagerstedt heißt er das. Der macht so krasse Naturaufnahmen. Als ich dem gefolgt bin, ist einfach mal direkt mein ganzer Feed voll gewesen mit diesem Kram. Also nur noch solche Naturfotos. Und ich habe gar nicht mehr das gesehen, was meine eigentlichen Menschen und die ich kenne und Freunde gepostet haben.
Ja, weil du ja auch gefühlt einfach nichts machst auf Instagram.
Ja, ist mir halt auch einfach zu viel und zu stressig. So, wenn ich Bock habe, zwischendurch mal ein Bild zu posten, das ich bearbeitet habe, okay. Aber ich nutze das jetzt nicht irgendwie als großen Kanal, um mich irgendwie selbst darzustellen. Das brauche ich irgendwie in dem Moment nicht, sondern ja, wenn ich Bock habe, mache ich das. Und mit der Band zum Beispiel ist es halt auch anstrengend, dann immer was zu finden, was vielleicht irgendwie halbwegs interessant ist. Hatten wir auch schon mal in der Folge. Und das ist eben nicht einfach. Und da haben wir dann auch nicht immer Bock drauf, weil man sich denkt, okay, lieber den Moment genießen und einfach mal ein bisschen Spaß haben, als dass man sich dann mit einer Kamera hinstellt und den ganzen Moment ruiniert.
Ja, es ist halt schade. Also ich hatte halt mal wirklich viel Freude an Instagram. Es hat mir einfach echt Spaß gemacht. Auch weil ich da, als ich ja gerade frisch meinen Job begonnen habe, einfach das anwenden konnte, was ich auf Arbeit gelernt habe und mich ein bisschen ausprobieren konnte. Aber mittlerweile nimmt es mir einfach jegliche Freude und ist nur noch Stress für mich. Und darum möchte ich damit ein bisschen zurücktreten, um eben diese Freude wiederzufinden.
Das ist vernünftig.
Ich habe darauf auch so viel positives Feedback bekommen. Das fand ich auch krass. Also ganz, ganz viele Menschen haben gesagt, ey, es geht mir genauso und das sehe ich total so und ja, mach das unbedingt. Und das fand ich echt toll. Und ich habe auch gesagt in einer Insta-Story dazu, dass das mir so ein bisschen so den Glauben an unsere Gesellschaft wiedergibt. Also dass es dann doch Menschen gibt, die sich davon komplett distanzieren und nicht nur die ganze Zeit da rumhängen, wo das Leben nur noch online stattfindet und was ich heute mache, was ich heute esse, was ich heute kaufe. Das finde ich toll. Hm. Aber ich folge, glaube ich, auch einfach den richtigen Menschen.
Ja, aber das kann man halt auch nur, wenn man sich wirklich viel mit Instagram auseinandersetzt und wenn man nur ab und an mal da ist, dann ja, macht es halt wahrscheinlich einfach nicht so viel Spaß. So. Und gerade als Band, wie gesagt, das ist dann auch sinnvoll zu nutzen, dass man irgendwie die neuen Features vernünftig einsetzen kann und sowas und das für die Leute irgendwie vernünftig interessant hält. Das ist schon hart und da weiß man auch, warum Leute damit ihr Geld verdienen, wenn sie das beruflich machen.
Ja, es ist auch anstrengend. Man macht sich darüber ja immer so ein bisschen lustig. Ja, das mache ich ja auch. Und meine Kollegen auch viel. Und wenn wir dann mal irgendwie was machen müssen, dann sind die immer so, boah, ist das anstrengend. Und wie hältst du das noch aus? Und das, was ich mache, das ist ja noch das Kleinste vom Kleinsten. Also ich habe ja wenig Kooperation und mache ja viel mehr mit und über Bands. Und ja, wobei ich sagen muss, es ist noch mal anstrengender. Ich hatte ja auch dieses Jahr eine Kooperation mit Jägermeister auf dem Southside Festival. Und da war dann auch eine Freundin von mir als Bloggerin eingeladen, die einfach nur ganz normal so Fotos machen sollte und den Jägermeister-Hirsch posten sollte. Und ich wurde halt explizit dafür angefragt, Interviews zu führen, was ich mega geil fand, weil ich da auch die Donuts kennengelernt habe. Und das war ein richtig krass tolles Interview. Die sind so lieb einfach und so auf dem Boden geblieben. Mit denen konnte man richtig cool quatschen. Und das war ein cooles Erlebnis, aber letztendlich fand ich, dass mir für diese Leistung relativ wenig Geld angeboten wurde. Und ich habe versucht zu verhandeln, weil ich meine, man muss ein Interview vorbereiten, man muss es durchführen, man muss es nachbereiten und ich muss es auch noch abtippen, was echt viele Stunden in Anspruch nimmt. Und da sehen dann oft Kunden einfach auch diese Relation nicht. Also auch wenn ich sehe, ich muss ja auch beruflich Influencer buchen, wenn ich sehe, was denen teilweise für Kohle in den Hintern gesteckt wird für ein Instagram-Bild. Das ist irgendwie in 5 bis 10 Minuten gemacht, wenn man es kann. So, und wenn du aber wirklich einen journalistischen Hintergrund hast oder Inhalt hast, dann wirst du mit voll wenig Geld irgendwie abgespeist, weil es nicht, also es geht halt immer nur um Reichweite. Die, die viel Reichweite haben, kriegen super viel Kohle, egal ob sie was können oder was sie können oder nicht.
Mhm. Ja, und das ist halt dieses traurige Phänomen, dass es einfach nur Schein und Sein ist. Und mal gucken, wie das so weitergeht, ob das nächstes Jahr besser wird, schlimmer wird, kann ich gar nicht sagen, aber Stichwort nächstes Jahr. Ich habe nochmal was mitgebracht. Wir sind jetzt ja schon relativ weit am Ende der Sendung angelangt. Und ich habe jetzt noch einen kleinen Ausblick mal vorbereitet. Weil ich mir dachte, wenn wir in der nächsten Folge schon mal aufs Jahr zurückblicken, dann werden wir jetzt einen kleinen Blick darauf werfen, was uns denn so erwartet musikalisch.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, es geht um Alben, die veröffentlicht werden in den nächsten Monaten. Und wir können das mal so ein bisschen durchgehen. Am 25.01. zum Beispiel. Eine Band, die ich schon live erleben durfte, quasi auf der gleichen Bühne, auf dem gleichen Festival. Wir haben auf einer anderen Bühne gespielt, aber wir haben uns, ne, wie man das so sagt, die Bühne geteilt. Balthasar mit dem Album Fever.
Ja, ich habe gesehen, die kommen auch nach Berlin. Würde ich total gern hingehen. Aber ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube tatsächlich, die spielen in der Verti Music Hall. Und ich habe ja eigentlich gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Ich muss das mal kurz checken, bevor ich hier was Falsches erzähle.
Das wäre doch der Moment, um mal auszuprobieren, ob eine andere Band da auch eine andere Stimmung reinbringen kann.
Ja, ich habe die ja auch schon gesehen beim Lunatic, wo ihr nämlich auch gespielt habt. Übrigens macht das Lunatic Festival nächstes Jahr Pause. Das fand ich sehr traurig. Hast du das schon gesehen?
Ja, ja.
Schade, es ist ein super, super, super tolles Festival.
Tatsächlich. Und das war ja damals das, wo wir gemeinsam mit ihnen gespielt haben. Und ja, da würde ich gerne das Album mal hören. Bin ich sehr gespannt.
Sie spielen im Huxley's, by the way.
Ah, okay. Also können wir hingehen. Okay. Und ich möchte übrigens der Verti Music Hall noch eine Chance geben auf der Tribüne oben. Ich glaube, das wäre vielleicht nochmal ganz interessant, das zu sehen. Aber dafür muss man ja VIP sein bei manchen Konzerten. Mal gucken.
Das ist halt wahnsinnig teuer wahrscheinlich.
Ja. Es geht weiter im Februar, 1.2. White Lies mit dem Album 5.
Geil. Da wollte ich ja auch dieses Jahr zum Konzert und wir haben es wieder mal verkackt und zu spät nach Tickets geschaut. Das haben wir dieses Jahr echt oft hinbekommen. Das müssen wir nächstes Jahr bessern. Das ist ein Vorsatz für uns.
Die kommen tatsächlich ja dann auch auf Tour. Ich weiß auch, dass sie in Leipzig spielen werden. Da haben wir nämlich schon mal durch die Blume versucht, irgendwie mit auf die Bühne zu kommen als Support Act.
Meinst du, das klappt noch?
Nein, das ist, glaube ich nicht. Ich glaube, da ist einfach zu viel Competition da und naja, wie es immer so ist. 15.02. Jemanden, den wir letztens erst im Tempodrom gesehen haben. Du darfst mal raten, wer es sein könnte.
YX, weil ich weiß, dass er nämlich, der spielt nämlich wirklich in der Verti Music Hall.
Ja.
Das habe ich gestern bei Flux FM gehört.
Für den zum Beispiel könnte das passen. Weil es so ein riesiger Raum ist, der sich dann erfüllt mit seinem Sound.
Nee, erinnere dich mal, im Tempodrom
waren wir nämlich,
ja, aber da waren wir faul und haben uns Sitzplätze gekauft.
Ja, aber war mega.
Ja, aber ich glaube, in der Verti Music Hall, da würde man wahrscheinlich nur Stehplätze bekommen oder muss wahnsinnig viel Geld für diese Sitzplätze bezahlen.
Dann machen wir das.
Ich kann nicht 2 Stunden stehen bei Sitzplätze, so ruhigertragender Musik.
Es geht weiter am nächsten Termin, am 1.3. Jemand, den ich musikalisch noch gar nicht wirklich kenne, der sich durch einen, ja, wie soll ich sagen, ein Feature ausgezeichnet hat mit einer anderen Band. Mit einem anderen Künstler, sagen wir mal lieber. Ein Rapper. Hat eine rauchige Stimme. Viel kaputt gemacht.
Kasper?
In seiner. Ja, genau. Wer hat mit dem mal ein Feature gemacht?
Materia.
Nein.
Nee?
Nein.
Achso, Drangsal.
Nee, auch nicht.
Doch, haben die. Also sag doch nicht,
ja, haben
nein,
sie auch,
haben sie
alle. Aber Dagobert, meine ich.
Ah.
Bringt sein Album Welt ohne Zeit raus. Da bin ich mal gespannt. Also ich kenne mich musikalisch bei dem nicht aus. Ist ja doch etwas eher skurrilerer Natur, möchte ich sagen. So ein bisschen in die Schlagerrichtung. Mal gucken, was das wird.
Aber Drangsal zum Beispiel ist ja großer Fan von ihm.
Ja, ja.
Und der hat ja eigentlich einen sehr guten, mit uns übereinstimmenden Musikgeschmack.
Vielleicht, vielleicht. Also ich bin gespannt. 22.03. geht's weiter. Ein Künstler, von dem ich bisher eigentlich überhaupt gar nicht viel kenne, sondern nur ein Smash-Hit, der rauf und runter gelaufen ist. Mit einer sehr tiefen Stimme auch.
Ich habe keine Ahnung.
Phil Reaver.
Ah, bei dem hast du erst was, einen Song gehört?
Nee, natürlich nicht, aber das ist der eine Song, den mir nur im Gedächtnis geblieben ist.
Ach so, aber ich habe den schon ein paar Mal live gesehen, der ist großartig.
Ja, und bringt das Album Beautiful Sadness heraus am 22.03. Da bin ich mal gespannt, wenn ein Album schon Beautiful Sadness heißt, dann muss es wunderschön traurig sein. Das kann nur gut werden. Weitere Künstler, die ein Album herausbringen, die aber noch nichts veröffentlicht haben in Hinsicht auf einen Termin, sind zum Beispiel The Cure.
Ah.
Wird auch interessant. Kack Motherfucker. Da muss ich kurz lachen und wieder an das Interview denken.
Ja, wo du es dir völlig mit ihnen versaut hast, weil du ihnen ihre Heimat schlecht gemacht hast.
Schlecht gemacht nicht. Ich habe sie nur gefragt, wie das ist, jetzt wieder in das traurige, dunkle Norwegen zurückzugehen. Und
ja, das ist schlecht machen.
Dann Morrissey bringt sein Album raus, das wird California Sun heißen. Also
aber das letzte
der Sohn.
Fand ich nicht gut.
Ja, deswegen mal gucken, was daraus wird. So. Dann Pearl Jam, freue ich mich persönlich ganz besonders drauf. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Pearl Jam-Alben, ist mir aufgefallen. Auf
echt?
CD. Ja.
Auch auf CD, ich würde gerade sagen, auf Platte nicht. Ne?
Ja, aber auf CD, ich glaube sogar fast alle ab den 90ern irgendwie.
Ja, wie gut, dass wir hier so viele Geräte haben, die noch CDs abspielen können.
Ja, das ist schon traurig eigentlich. Dann eine Band, bei der man seit Ewigkeiten drauf wartet. Das ist eine Band, die kennst du, glaube ich, nicht. Tool heißen sie. Das ist eine Koryphäe des Post, nicht mal Post, Progressive Metal, fast schon Progressive Rock, wird eine riesige Überraschung werden. Also das ist so Frickelei und Liebhaberei, aber diese Band hat in der Vergangenheit mit so krassen Songs irgendwie sich bekannt gemacht, dass man dann schon davon ausgehen kann, dass das eine große Nummer wird. So. Und das Konzert war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, die Karten haben über 100 Euro gekostet, wenn ich mich nicht täusche, und ja, wird gut. Dann eine Band, die in kurzer Zeit in Verruf geraten ist, ein bisschen. Durch den Schlagzeuger, glaube ich, der für etwas angeklagt wurde, nämlich für Missbrauch. Sigur Rós bringen auch ein neues Album raus.
Ja.
Ich sehe gerade, um das nochmal kurz den Faktencheck hier zu machen, darf ich vielleicht gar nicht sagen, vielleicht ist es geschützt. Entschuldigung, Herr Plassberg, das habe ich nicht gesagt. Und zwar, der Drummer von Sigur Rós hat den Vorwurf bekommen, jemanden vergewaltigt zu haben und hat daraufhin jetzt die Band verlassen. Mal sehen, wie sich das auf das neue Album auswirkt oder ob man da vielleicht gar nichts von mitbekommt.
Ja, und dann haben wir letztens noch drüber gesprochen, dass von den Folds schon lange nichts mehr kam und wie schade das ist, weil wir die ja total gerne auch auf Konzerten sehen und die Musik lieben einfach auch wirklich jedes Album. Und die haben ja auch neulich was gepostet, dass jetzt irgendwas passieren wird im nächsten Jahr. Ich hoffe, es wird ein neues Album und eine Tour dazu. Mhm. Vielleicht auch wieder ein paar Festival-Gigs, das wäre geil.
Mhm. Ja, also wenn die hier in Deutschland spielen, dann möchte ich unbedingt irgendwie versuchen, dass das klappt, dass wir die supporten. Das wäre so ein kleiner Traum. Okay, Ich glaube, wir haben genug gehatet, wir haben Weihnachten genug schlecht gemacht oder vielleicht auch genug ignoriert in dieser Sendung, um da so eine angemessene Anti-Weihnachten-Folge draus zu machen.
Ist ja vielleicht auch erfrischend, wenn ihr das jetzt über die Feiertage hört und mal irgendwie eine Stunde dem ganzen Weihnachtstrubel entkommen wollt. Ja,
völlig
oder mal
überdrüssig.
Ja.
Herzlichen Dank auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit.
Wir müssen noch die Playlist machen.
Ach, siehst du. Ich vergesse es jedes Mal. Okay, warte, dann muss ich erstmal ganz kurz mein Spotify aufmachen hier nebenbei.
Ja, ich auch. Aber wir packen keine Weihnachtssongs rein, okay?
Ja.
Ich habe schon einen auf jeden Fall. Nämlich von Big Black Delta. Jetzt habe ich es aus Versehen angemacht. Nämlich von Big Black Delta, Hugging and Kissing. Wir haben ja die Serie The Sinner gesuchtet, was ich ja auch immer sehr exzessiv mache. Also ich ziehe mir das ja wirklich durchgehend rein an einem Tag und vielleicht noch die Nacht durch. Hab's zuerst allein geschaut, weil du so viel unterwegs warst in letzter Zeit. Dann haben wir es nochmal zusammengeschaut. Und in der ersten Staffel kommt andauernd dieser Song und der ist wahnsinnig gut. Du meintest, durch die Serie hast du jetzt ein bisschen ein beklemmendes Gefühl, wenn du den hörst. Geht mir aber gar nicht so.
Ja, ich weiß nicht. Das hat irgendwie, wenn man das guckt und sich drauf einlässt, dann hat das irgendwie einen komischen Beigeschmack, wenn man diesen Song hört.
Und ich habe noch was. An Mai Kantereit haben ein neues Album rausgebracht. Und ich stehe ja denen immer so ein bisschen zwiegespalten gegenüber. Also ich habe die das erste Mal bei Melt gesehen. 2015 war das, glaube ich. Wo sie gerade erst groß geworden sind. Da haben sie noch im Intro-Zelt gespielt und wir sind gerade so reingekommen, weil wir Presseausweise hatten. Und wir kamen, glaube ich, sogar schon so 15, 20 Minuten vor dem Konzert und es war schon so gerammelt voll, dass wir dann ein bisschen diskutieren und hübsche Augen machen mussten. Sind dann aber noch reingekommen und es war noch mit Pop Ten, meine ganzen Pop Ten-Leute haben die ja total gefeiert. Ich kannte da irgendwie so Barfuß am Klavier oder so. Was ja halt auch hoch und runter gedudelt wurde und war dann so, oh, jetzt so eine Mainstream-Band angucken. Und tatsächlich hat mich das Konzert mega geflasht. So, das war so krass, weil alle haben mitgesungen, die konnten jeden Text auswendig und zu dem Zeitpunkt hatten die ja noch kein Album. Das war ja alles nur bei YouTube. Und das hat mich halt echt nachhaltig geflasht. Und dann habe ich mir das auch öfter mal angehört und habe mir auch die Platte gekauft. Aber irgendwie war es mir immer peinlich zu sagen, dass ich diese Platte habe, weil alle auch immer so ein bisschen abhaten. Und die haben jetzt ein neues Album rausgebracht. Und das erste Album hat ja auch viel Kritik bekommen, weil da waren viele Songs drauf, die man schon kannte. Und das wirkte so wie, ja, die sind halt die ganze Zeit auf Tour und rotzen jetzt da die Songs so hin. Und ich habe das Gefühl, im zweiten Album steckt mehr Herzblut wieder. Und das haben auch viele Leute gesagt. Also ich bin nur drauf gekommen, weil das auch eine Dame, der ich per Instagram folge, die auch einen wahnsinnig guten Musikgeschmack hat, die das gepostet und meinte, es gibt ja nur wenige Künstler, die mit dem zweiten Album überraschen, aber An Mai Kantereit haben das. Und darum würde ich den Song Hinter klugen Sätzen reinpacken. Du lachst schon, weil ich gerade voll im Lava-Flash bin.
Ja.
Tatsächlich sind auch ein paar nicht so coole Songs auf dem Album und sehr kitschig. Aber Hinter klugen Sätzen mag ich sehr. Jetzt bist du dran und ich halte die Klappe.
Puh, also das war auf jeden Fall richtige Radioanmoderation, wenn man irgendwie, weiß ich, bei Radio Deutschlandfunk arbeitet, nachts um eins.
Wie und du mich gerade disst, ey.
Zwei Minuten lang hat, um diesen Song anzukündigen.
Aber ich möchte das doch nur mit unseren Hörern teilen.
Ja, interessante Geschichte auf jeden Fall. Habe ich an dieser Stelle nicht zu bieten, aber ich möchte einen reinwerfen, der mir in letzter Zeit sehr viel positive Laune bereitet hat. Und zwar ist das von Superfood der Song Unstoppable. Kannst du dir gleich auf deine Liste schreiben, weil du sie ja gleich wieder basteln musst. Und dann einen, den ich mit reinpacke für eine Band, über die wir gerade geredet haben, die das nächste Album im nächsten Jahr rausbringen. Pearl Jam mit Sleight of Hand. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Song. Und dann einer, der etwas anderen Art, möchte
heute
ich sagen.
Heute legst du aber richtig los. Dafür, dass du sonst immer mit kaum was herkommst, ja, und ich dir immer den Ball zuspielen muss, ist doch eine lange Liste.
Der ist mir eher durch Zufall über den Weg gelaufen. Bei Spotify, ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, einfach nur random irgendwas gesucht, irgendeinen Elektro-Song, der mal ein bisschen einen normalen Beat hat. Und das ist ein Song von Trent Møller, Hands Down heißt er. Ist aber sehr, sehr schön, weil er dein Blick gerade
ich bin gerade sehr verwundert.
Ja, ich mach die mal kurz an für dich. Guck, der ist halt so ein bisschen psychedelischer Natur eher. Hat also nicht wirklich was damit zu tun, so Techno zu sein, sondern...
Ich bin immer noch skeptisch, aber ich höre rein, wenn du das empfiehlst.
Ja, ich finde ihn eigentlich ganz cool. Hier geht ungefähr schon zum fünften Mal im Hintergrund das Outro an, weil das
ich
immer
ich weiß
wieder
nicht, was du machst.
Ist. Wir sind schon einfach so lange am Rumlabern, dass uns das Programm sagen will, hört endlich auf. Deswegen von meiner Seite aus nochmal herzlichen Dank für diese tolle Sendung. Jetzt kurz vor Weihnachten.
Diese tolle Hater-Sendung.
Ja. Wir werden uns jetzt ein paar Tage nicht hören, weil wir in unsere Heimaten fahren.
Ja, aber nächstes Wochenende nehmen wir noch die Silvesterfolge auf. Genau. Mit unserem Jahresrückblick, also unsere Alben, Bands, Konzerte, Festivals des Jahres und so weiter. Genau. Was wir Cooles erlebt haben. Vielleicht erzählst du nochmal die ein oder andere lustige Berlin Syndrome Story. Ihr habt es ja dieses Jahr auch echt nicht leicht gehabt. Und viel Blödsinn erlebt, aber auch viel Lustiges erlebt. Da freue ich mich schon drauf.
Ja.
Und bis dahin wünschen wir euch erstmal stressfreie Weihnachtstage. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen genießen. Esst nicht so viel oder geht gleich mit Leggings oder Jogginghose zum Weihnachtsessen. Kann ich nur empfehlen, werde ich auch so machen.
Mhm. Und es ist vor allem auch warm genug dafür.
Ja, eben. Ja. Stimmt.
Gut, also Badehosen ran und raus und dann sehen wir uns in ein paar Tagen.
Ciao, ciao.
Tschüss.